Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen bei unserem Frühlingspodcast Klein, aber hart mit unserem unvergleichlichen Michael Klein.
Guten Tag, ja hallo, und dem noch viel unvergleichlicheren André Hart.
Ach, wie du das sagst. Und wir freuen uns ja auch, den Hörer neben deiner Mama begrüßen zu dürfen. Ich habe gelesen, Michael, in dieser Woche, wir sind ja hier in einem kleinen Wochenrückblick, wir gucken, was so alles passiert ist. Und zunächst, wie sagt man so schön, etwas in eigener Sache. Wir sind unter den 60 meisten gehörten Podcasts in Deutschland. Das ist doch toll. Bei Tausenden, wahrscheinlich Zehntausenden, wahrscheinlich Hunderttausenden Podcasts, die zurzeit kursieren und produziert werden. Es werden ja sekündlich, mehr oder weniger, werden es mehr sekündlicher. Und wir sind unter den 60 meistgehörten. Weißt du, woran das liegt, Micha?
Nee, wahrscheinlich, weil wir keine Virologen sind.
Nee, weil wir so unfassbar witzig sind. Weil wir unfassbare Witzbolde sind, ja, und immer schon mit so einem Kracher immer reinstarten, weißt du? Weißt du, ich war unterwegs im Auto, weißt du? War unterwegs und war nicht angeschnallt, weißt du? Winkt mich doch die Polizei raus, weißt du? Eine Polizistin, und ich sage, na, was kostet der Spaß? Und sie, 40 Euro, dann sage ich, 40 Euro. Das ist okay, Mädchen, dann steig Einkommen.
Pfiff's aus. Meinst du, das macht es aus?
Ja.
Sollte man mehr von diesen Dingern erzählen?
Wir sollten mehr davon. Pfiff's Asmussen. Nein, ich wollte nicht versäumen. Und deswegen ist mir das wichtig, gleich am Anfang zu sagen. Pfiff's Asmussen ist in dieser Woche 82 Jahre alt geworden. 82 Jahre schon. Und das waren genau diese Altherrenwitze, die sich aber seit 82 Jahren halten. Und ich glaube, immer noch gut sind. Und Leute, die unter den meistgehörten Podcasts deutschlandweit rangieren, die dürfen das einfach nicht liegen lassen. Sowas. Die müssen sich danach bücken. Wenn Pfiff's Asmussen 82 wird, dann lassen wir das nicht aus. Dann nehmen wir den.
Das hat sich ja bewährt, oder? Anscheinend. Er hat sein Publikum. Definitiv. Haben wir das im Podcast irgendwann, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, dass es so eine ganz, ganz tolle Spiegel-Reportage gibt, wo sie ihn begleiten, wie er so auf die Volksfeste geht, in die Säle hinein und dann so Witze macht wie, gib mir mal deine Hand. So fühlt sich eine Hand von einem Arbeitslosen an, ganz lasch, ne, und so. Und dann tolle Zähne, gibt's die auch in weiß? So, und dann zeigen die, dann gibt's irgendwie so Schnitt, und dann sagt diese Stimme von Spiegel TV hat Pfiff's Asmussen auch schon 1986 einmal begleitet, und dann sieht man
genau
ihn
dasselbe,
da,
weißt du,
4:3 ruckelige Bilder, und er geht irgendwo auf den Jahrmarkt und sagt, hey, gib mir deine Hand, so schlaff, bist du arbeitslos, und dann die Zähne, gibt's die auch in weiß? So, der macht seit 50 Jahren exakt die gleichen Witze.
Siehste. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auch ewig wiederholen hier in dem Podcast.
Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ne?
Ja. Das ist ja richtig ein Druck hier. Ich weiß nicht, ob du es hier erzählt hast. Das ist ja richtig Druck hier jetzt jede Woche. Aber ich meine, wir stehen inzwischen können wir ja sagen, wir stehen unter Erfolgsdruck.
das ist ein ganz neuer Druck. Den hatte ich im Leben noch nie vorher.
Das sagen. Und ich darf auch sagen, seit 3,5 Minuten läuft der Podcast und wir haben noch nicht einmal Corona erwähnt.
Müssen wir das heute eigentlich, habe ich gerade überlegt, oder ist es so langsam die neue Normalität, dass man sich damit abgefunden hat und das Thema so langsam abebbt?
Denkst du?
Nee, weil jeden Abend sehe ich immer noch diese Zahlen in den Nachrichten. Überall wird mir gesagt, laut Zählung der Johns Hopkins in der Universität. Und dann siehst du diese Zahl und kannst im Prinzip mit dieser Zahl überhaupt nichts anfangen. Die kannst du als Nicht-Experte überhaupt nicht zuordnen. Sie sagt dir gar nichts, außer das wäre so, als würden die jeden Abend sagen, heute ist der 82. Tag des Jahres.
Ja,
und am nächsten Tag sagt sie, heute ist der 83. Tag des Jahres.
Aber es gibt einen schönen Satz dazu, der da ungefähr lautet, ich krieg's jetzt nur halb hin, je größer der Wahnsinn wird, umso unsichtbarer wird er auch. Oder anders gesagt, hätten wir alle für 6 Wochen jetzt geschlafen, ja, oder wären irgendwo auf einer einsamen Insel gewesen oder was weiß ich, irgendwo in der Waldhütte oder als Kinder haben wir, ich weiß nicht, habt ihr das auch gemacht in Nordrhein-Westfalen? Wir haben in Kuhköthen, da wo ich groß geworden bin, da haben wir uns mal einen Bunker gebaut. Also wir haben wirklich Bunker dazu gesagt, ja. Obwohl ich wirklich, ich bin zwar ein Nachkriegskind, aber der Krieg lag da schon ein paar Jahrzehnte zurück. Nee, wir haben uns wirklich ein tiefes Loch gebuddelt und dann so Bretter draufgelegt und unten so Decken und so weiter. Also das war dann richtig wohnlich.
Ja,
so
aber wovor hattet ihr denn Angst? Ich meine, wir im Westen hatten immer Angst, dass der Russe kommt.
Ja.
Aber ihr wusstet doch im Osten eigentlich, dass die Bundeswehr noch nicht mal passendes Schuhwerk hat, um rüberzukommen.
Nein, wir hatten keine Angst. Das war einfach so einfach, um ein eigenes Reich zu haben. Wie alt werden wir da gewesen sein?
Ihr wart Reichsbürger, das erklärt sich
nicht. Nee, einfach so, weißt du, so eine Bude. Habt ihr das nicht? Als
Buden
Kinder
haben wir natürlich auch gebaut.
Baut man sich doch Buden, und wir sind dann einfach mal so unterirdisch, also wir sind dann mal nach unten. Wir hatten ja nichts im Osten und deswegen sind wir so nach unten ausgewichen. Aber was ich sagen wollte, wenn du jetzt zum Beispiel dort die letzten 6 Wochen zugebracht verbracht hättest. Du hättest wirklich keine Nachrichten, nichts gehört, du wärst komplett abgeschottet gewesen. Und heute, unvorbereitet, würdest du mit diesen Corona-Fakten konfrontiert werden. Heute, an diesem, wann zeichnen wir heute auf? Heute ist der 30. April 2020, und du würdest jetzt unvorbereitet mit den Fakten konfrontiert werden. Also 60.000 Tote in den USA, fast 30.000 Tote jeweils in Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien. Du würdest doch denken, die Welt steht still. Du würdest doch denken, um Gottes Willen, wo sind wir jetzt in Deutschland bei 6.500 oder so Opfer? Da würde man doch denken, oh, Hilfe, sofort wieder zurück in die Isolation und sofort alles anhalten und das darf. Aber nee, wir gewöhnen uns mit jedem Tag mehr an diese Situation, und deswegen ja auch diese ganzen Rufe aus der Politik natürlich über die sozialen Netzwerke. Alle Leute sagen jetzt, oh, wir müssen lockern, es muss endlich zurück zur Normalität. Aber ich habe mir so gedacht, wenn du plötzlich von einem Moment zum anderen unvorbereitet mit diesen Zahlen konfrontiert werden würdest, würdest du wahrscheinlich anders darüber denken.
Ja, es gibt ja, finde ich, ein ganz interessantes Beispiel. Einerseits gibt es ja zum Beispiel Forscher, die in der Antarktisstation sind, die ja wirklich völlig abgeschottet sind. Oder auch deutsche Forscher zum Beispiel, die sich mit der Polarstern übers Nordpolareis driften lassen oder mit dem Nordpolareis driften lassen. Und die hatten ja seit Wochen keinen Kontakt zur Außenwelt und sind jetzt auch in völliger Quarantäne. Darf auch die Wachablösung sozusagen nicht kommen, weil man Angst hat, dass dann auf dem Forschungsschiff irgendwie das Virus mit eingeschleppt werden könnte. Und zum anderen gab es ja auch diese Schüler, die den Segeltörn gemacht haben und jetzt zurückgekommen sind. Also eine Truppe ist in den Niederlanden angekommen, eine in Kiel. Und dann saßen alle Eltern ja in der Kieler Förde am Ufer ganz getrennt voneinander und warteten, ihre Kinder in Empfang zu nehmen nach all den Wochen. Und dann kamen die vom Schulschiff runter, und die haben ja die letzten Wochen noch für sich Normalität gehabt. Die haben miteinander gegessen, die haben miteinander
abends gesessen. Aber die haben ja die Nachrichten gehört. Also sie wussten ja, was los
ist. Aber sie wussten, was los ist. Das ist jetzt also nicht so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aber sie wussten, was los ist. Und auf dem Schiff, also diese Szene muss so irre sein, die Eltern sitzen da, gucken, freuen sich auf ihre Kinder, und die Schüler verabschieden sich untereinander noch mit Knuddeln, mit Umarmen und Drücken und Herzen und so weiter, was wir ja alle gar nicht mehr so kennen. Und ich habe jetzt irgendwo auch von einem gehört, der sagte hinterher, ehrlich gesagt, wäre ich lieber auf dem Schiff geblieben, weil mit dieser Realität, dass plötzlich alle mit dem Mundschutz rumlaufen, sich nicht mehr anpacken dürfen und so weiter, da kommt er so schnell reingeschmissen gar nicht mit zurecht.
Verrückt. Ja. Das alles passiert in dieser Woche. Ihr seid bei unserem kleinen Podcast Wochenrückblick. Was hatten wir noch? Boris Johnson ist Papa geworden. Boris Johnson, britischer Premierminister, zum 5. Mal. Mit 55 Jahren zum 5. Mal Papa, allerdings zum 1. Mal mit seiner jetzigen Verlobten. Die ist 32, er ist 55, wie gesagt. Und ist mein Sohn. Ein Sohn ist es geworden. Das ist in dieser Woche passiert. Fips Asmussen, haben wir gesagt, ist 82 geworden. Dings, ja, der Tennismann. Andre Agassi, 50 Jahre alt geworden. Andre Agassi, für die jüngeren Zuhörer, die es jetzt vielleicht noch nicht so genau wissen. Andre Agassi, im Grunde genommen Boris Becker, nur ohne Haare und mit Geld dafür.
Ja, damals aber noch mit mehr Haaren und weniger Geld als Boris Becker vielleicht sogar, aber das hat sich dann alles umgekehrt.
Du hast doch gesagt, der hat doch mit Perücke gespielt, hast du mir erzählt.
Ja, oder? Hab ich
Andre Agassi mit Perücke auf dem Tennisplatz, und dann ist er irgendwie abgestürzt, weil der hat ja wirklich ein Hoch und also Achterbahnkarriere, war lange Zeit Nummer 1 der Weltrangliste, dann plötzlich wieder Nummer 198 oder was weiß ich, dann wieder die Nummer 1. Also es war verrückt. Und du hast ja, deine Theorie ist, weil er eine Perücke getragen hat, deswegen war er nicht mehr gut.
Das hatte er irgendwann mal selbst gesagt. Also ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht irgendwas mit Julio Iglesias oder sowas. Nein, es war Andre Agassi, der ja auch so ein Popstar war. Der sah ja im Gegensatz, also Boris Becker war ja so ein Schuck in der Landschaft. Der war ja jetzt ja nicht wirklich ein Sexsymbol oder sowas. Und Andre Agassi strahlt ja diese Männlichkeit aus, gleichzeitig diese langen Haare und Ohrringe. Ja. Der war ja so ein Rockstar. Und der hat dann hinterher mal erzählt, der bekam dann so langsam irgendwann den Haarausfall und die Haare wurden dünner. Und dann hatte der, ich weiß jetzt nicht ganz, ob Perücke oder Haarteile drin, damit er weiterhin so sein Image aufrechterhalten konnte. Ja. Und hatte aber beim Tennisspielen dann immer Bammel, dass da irgendwas runterfällt, dass irgendwann die Perücke weg ist und natürlich dann er sich total blamieren würde. Und deswegen hat der dann wohl auch immer schlechter gespielt, weil er sich nicht mehr so konzentrieren konnte.
Ach, guck mal an. Übrigens mit 1,80 relativ klein als Tennisprofi.
Sind die alle größer?
Andre Agassi, meistens sind, glaube ich, größer. Ich glaube, beim Tennis ist doch wichtig. Steffi Graf hat ja mit ihrer Vorhand gratuliert, wie wir gelesen haben, zum 50. Ich glaube, je länger der Arm, umso mehr Kraft hast du drin, oder? Ist das nicht so Hebelkraft?
Glaub, du, als wahrscheinlich Tennisspieler? Kommst du auch besser an irgendwelche Ecken dran, ne?
Wahrscheinlich, ne? Denke ich auch, ja. Andre Agassi, guck mal an. 50 Jahre alt geworden in dieser Woche. Was haben wir noch in dieser Woche, Micha?
Ja, Masked Singer ging zu Ende.
Was für Ding?
The Masked
Singer. Ach ja, das ist jetzt so deine Geschichte. Ich gucke das dummerweise nicht. Das ist keine Arroganz oder Überheblichkeit, aber es ist nicht mal so meine Zeit. Ich muss ja relativ früh raus. Wir machen ja nebenbei noch eine Morgensendung im Radio. Und ja, wie heißt das Ding?
Masked. Also maskiert, das, was wir jetzt alle im Moment sind.
Masked Singer.
Das machen die ja schon länger sozusagen mit diesen riesigen Kostümen. Und ich habe das auch, ehrlich gesagt, nicht so wirklich richtig verfolgt. Ich habe dann immer so mal hinterher geguckt, na, wer war denn was? Wer hat denn was gemacht? Und das fand ich, also damals, es ist ja die zweite Staffel schon gewesen, beim ersten Mal schon wirklich erstaunlich, wer da so alles mitgemacht hat, weil die sind ja dann über Wochen hinweg sozusagen weggeschlossen, dürfen niemandem sagen, dass sie da mitmachen. Auch die Stars untereinander wissen das nicht, wer da mit dabei ist. Und ist ja schon ein Riesenaufwand, vor allem normalerweise ja eben als große Fernsehshow mit Publikum, mit Riesenstimmung im Saal, was in diesen Zeiten natürlich auch alles anders war. Die mussten dann ja auch wegen Corona unterbrechen. Da hieß es zuerst, zwei Mitarbeiter haben sich infiziert und jetzt müssen alle erstmal in Quarantäne. Und hinterher kam dann raus, einer der Stars, nämlich Gregor Meile selbst, hatte es und musste dann deshalb auch die ganze Show pausieren lassen.
Und wer hat gewonnen jetzt? Also
es hat gewonnen, da haben alle immer spekuliert, es könnte Stefan Raab sein, Fauli das Faultier. Es war dann hinterher Tom Beck, der Schauspieler, der bei Cobra, wie heißt das, Alarm für Cobra 11, jahrelang mitgespielt hat zum Beispiel.
Der sowieso gesungen, viel. Der hat gesungen und gewonnen.
Er hat gesungen und gewonnen. Und alles was klar. Ich aber per Zufall gesehen hatte, da war ich live dabei. Also ich habe wirklich die letzten Minuten gesehen, bin deshalb spät ins Bett gekommen, weil du immer denkst, komm, die letzten 3 Minuten, die guckst du noch eben schnell, du willst es mitbekommen und dann zieht es ja doch noch mal eine Dreiviertelstunde. Aber was wirklich, fand ich, großartig war, das war dann vor 1 oder 2 Wochen, da wurde das Chamäleon enttarnt, das wie wild auf der Bühne rumhüpfte, wie, da wusstest du, das muss ein ganz junger Hüpfer sein, der da alles gibt auf der Bühne. Stellt sich raus, es war Didi Hallervorden.
Ey, guck an.
Und wo alle auch wirklich sich verneigt haben, dass diese Größe des deutschen Showbusiness, ist ja nicht nur ein alberner Mensch, ein lustiger Mensch, sondern auch sehr erfolgreich in Berlin im Theater, hat Kabarett gemacht, hat alle, also ist ja...
Wir verneigen uns. Und der hat nicht gewonnen, aber der hat mitgemacht.
Der hat mitgemacht. Und, dass der in seinem Alter das antut, ist natürlich der Satz, der dann immer kommt, aber der wirklich eine Energie verströmt und einen Heidenspaß daran hatte und er hätte es ja, ehrlich gesagt, er hätte es nicht nötig bei so einer in Anführungszeichen Klamauk gegen Fernsehshow mitzumachen, fand ich großartig. Deshalb muss ich sehr sagen, sehr bewundernswert.
Masked Singer. Ja. Jetzt aber zu Ende gegangen in dieser Woche.
Richtig.
Was hat man noch? Wir haben natürlich auch Corona-bedingt jetzt wieder immer noch diesen Flickenteppich. Das heißt, in manchen Bundesländern sind kleinere Geschäfte wieder geöffnet. In anderen auch die größeren. Der Schulbetrieb Betrieb läuft langsam wieder an. Maskenpflicht, natürlich haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Flickenteppich. Wir hatten das schöne Beispiel, was gerade so ein bisschen die Runde gemacht hat in dieser Woche, ist der Golfverein Bremer Schweiz. Der Golfverein, also in Bremen, ist ein 18-Loch-Platz. Das Besondere an diesem Platz ist, 9 Löcher, also die Hälfte des Platzes, liegen in Bremen. Die andere Hälfte, also die anderen 9 Löcher, die liegt in Niedersachsen. So, und in Bremen ist wohl Vereinssport im Freien wieder erlaubt, in Niedersachsen noch nicht. Das heißt, also, die spielen jetzt momentan ihren 18-Loch-Platz auf 9 Löchern und müssen über ein Krisenmeeting einberufen, wenn jetzt tatsächlich mal ein Ball aus Bremen in die Hälfte von Niedersachsen fällt. Ob man dann als Golfspieler dorthin gehen darf, um den Ball dann vom niedersächsischen Grün wieder aufs Bremer Grün zu schlagen. Weil in Niedersachsen, wie gesagt, ist es noch nicht erlaubt.
Macht es dann auch Unterschiede, wenn der Ball auf Sand landet oder auf Gras, dass dann Niedersachsen entscheiden muss, ist es eine Geschichte der unteren Aufsichtsbehörde für Tiefbau oder ist es dann jetzt plötzlich das obere Gewässeramt oder sonst was?
Die haben wirklich erzählt, ich habe das Interview gehört, die haben wirklich erzählt, dass das Ordnungsamt da steht und guckt heim. Ich weiß nicht, ob die da so klassisch mit Fernrohren irgendwie im Busch liegen und gucken, na, wann kommt denn einer aus Bremen nach Niedersachsen? Also es ist unfassbar. Ein Golfplatz und die dürfen wirklich nur die Hälfte bespielen, weil die andere Hälfte in Niedersachsen liegt.
Da geht es um Bundesländer. Ist ja nicht so, dass es die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich wäre oder sowas. Das ist, mein Gott, das ist Bremen.
Ja. Es ist unfassbar. Es gibt aber auch schöne Beispiele in diesen Zeiten, dass man einfach zusammensteht, dass man einfach sagt, okay, gerade so die kleineren Geschäfte, da müssen wir jetzt was tun, da müssen wir was machen. Und wir sind ja als Radiosender hier in Sachsen und da gibt's jetzt zum Beispiel, wenn ich nur ein Beispiel von vielen ganz kurz hervorheben darf, Micha, so diese Community-Plattform, wo man sich gegenseitig helfen kann. Es gibt einen Energieversorger in Sachsen, 1 Energie, und die haben zum Beispiel Folgendes gemacht, da kannst du dich bei denen auf der Homepage, und das ist ja relativ bekannt, ja. Die nutzen ja hunderttausende Leute, hunderttausende Kunden von denen, von der 1 Energie. Da kannst du dich quasi als Geschäft, kannst du dich dort anmelden, wenn du jetzt irgendwas verkaufst und sagst, okay, ich biete jetzt an, dass die Leute, die jetzt sowieso auf der Homepage, auf der Website von 1 Energie unterwegs sind, dass die Leute mich dort sehen als Geschäft und dann einen Gutschein kaufen, weil die Leute sich eben denken, okay, ich unterstütze jetzt das kleine Geschäft, kaufe dort einen Gutschein und gehe mit diesem Gutschein dann dort einkaufen. Und die Jungs von der 1 Energie, die Mädels und die Jungs, die packen da automatisch immer noch 10% drauf. Finde ich. Schön. Einfach um so ein bisschen Mehrwert zu machen, dass man sagt, ja, okay, kommt, wir helfen uns gegenseitig und ja, heißt auch wohl 1 Energie, 1 hilft. Und das in Zeiten, wo es ja den Energieversorgern auch nicht so gut geht.
Ja. Obwohl Energie ja trotzdem noch gebraucht wird. Also ja, von den Industrieunternehmen weniger, aber wir Privatmenschen sitzen ja mehr vor der Glotze.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, das kann nicht das kompensieren, was jetzt durch die ja lahmgelegte Industrie normalerweise verbraucht wird. Und die kaufen, also um Himmels Willen, Achtung, Vorsicht, Halbwissen. Aber ich meine, die kaufen ja auch Kontingente ein, also schon im Vorfeld zu bestimmten Preisen. Und dann, ja, wenn die Kontingente dann nicht weiter verkauft werden, also so als Energieversorger, dann bleibst du drauf sitzen. Ja, und ich glaube, das ist, also ich glaube schon, dass da auch richtig Verluste auflaufen. Ja. Und dazu sagen, Mensch, wir machen trotzdem so eine Initiative und sagen, Mensch, 1 Energie, 1 hilft, einfach mal gucken. Also ne, nochmal, das, also diese Idee finde ich so schön. Vielleicht hört das ja jetzt auch jemand bei deiner Mama irgendwo in NRW oder wo auch immer, in Bremen, ja, beim Golfclub oder so. Ja, dass man sagt, hier, wir haben eine Plattform, die als Website relativ bekannt ist und kommt, meldet euch an, als Geschäft, als, egal was, ob du jetzt ein Restaurant bist, was nach außen, also was quasi Lieferdienst anbietet, ob du irgendein anderer Dienstleister bist oder ob du Klamotten verkaufst oder was auch immer. Ja, du registrierst dich dort auf dieser Seite und die Leute, die dann auf dieser Seite unterwegs sind, die können dann bei dir Gutscheine kaufen und kriegen noch 10% vom Energieanbieter dazu, von der 1 Energie. Ja, finde ich toll.
Man muss auch in dieser Krise so insgesamt so ein bisschen rücksichtsvoller werden, finde ich. Also wir haben das jetzt diese Woche auch ausprobiert und gesagt, okay, wir bestellen nicht mal die Pizza da, wo üblicherweise die Pizza herkommt oder so, sondern wir probieren mal was aus. Wir wollen jetzt mal die lokalen Restaurants unterstützen, die so ganz nett sind. Da finde ich schon sehr, sehr schwer, überhaupt eins zu finden, das irgendwo auf der Internetseite stehen hat. Wir machen Lieferdienst, wir haben geschlossen, wir haben offen oder sonst was. Aha. Das war bei also von 5, 6 Restaurants, die ich so hier aus der Umgebung kenne, wo ich sage, auch, oh, da würde ich gerne jetzt ein bisschen erstens was zu essen haben, zweitens die unterstützen, hatten 4-0 Informationen auf der Webseite drauf oder hatten irgendwie überhaupt nichts aktualisiert seit Jahren. Da standen ganz normale Öffnungszeiten drauf. So, und dann haben wir tatsächlich ein Restaurant, habe ich dann angerufen, die dann bei Instagram geschrieben haben, so, wir machen jetzt auch Lieferdienst, und so 2, 3 Tage später habe ich gedacht, okay, toll, die sind super, das machen wir jetzt mal. Habe dann angerufen, da sagt er dann, wenn Sie können, schicken Sie lieber eine WhatsApp-Nachricht, ist für uns besser. Okay, ja. Kein Problem, schicken Sie eine WhatsApp-Nachricht. Und als sie dann so eine halbe Stunde später immer noch nicht diese blauen Häkchen dahinter hatte, also sprich gelesen wurde, habe ich dann nochmal was hinterher geschickt. Da war es dann so halb 9 ungefähr. Und nochmal hinterher, und dann kam, ja, ist okay, so. 1,5 Stunden später klingelt es dann an der Haustür. Also ich habe dann zwischendurch nochmal angerufen, weil ich sagte, jetzt ist, Entschuldigung, aber ist wieder eine Stunde vergangen, ist denn alles in Ordnung, kommt das noch? Ja, Fahrer ist unterwegs. Und dann klingelt es an der Tür, und dann ein super netter junger Mann sagte dann, ja, tut mir leid, ich wollte vor vier Stunden selbst nur was zu essen abholen. Meine Frau wartet zu Hause mit den Kindern aufs Essen. Das ist ein Kumpel von mir, der macht den Lieferdienst jetzt seit ein paar Tagen zum ersten Mal, und sein Fahrer ist überlastet und so. Und ja, deswegen bin ich jetzt eingesprungen. Also Die haben alle zu kämpfen. Wir waren nur 2 Stunden hungrig. Also insofern müssen wir alle in dieser Krise einfach mal sagen, komm Leute.
Finde ich toll. Ne? Finde ich toll.
Lass mal ein bisschen nicht rummeckern, einfach mal. Nein. Mal freuen, dass irgendwas funktioniert.
Und lokal, auch wirklich lokal Unterstützung. Also nicht nur dem lokal, sondern ja, hier lokal, bei uns vor der Haustür, ein bisschen Unterstützung leisten, weil die Wirtschaft wirklich im freien Fall. Das ist auch ein Fakt dieser Woche. Die Zahlen, die krachen wirklich nach unten. Jetzt wird prognostiziert fast 7% Einbruch für 2020, was man natürlich endgültig überhaupt noch nicht sagen kann. Wirtschaft im freien Fall. Gewinner sind die großen. Amazon natürlich, also Amazon irre. Ja, schöne Grüße bei der Gelegenheit. Vielleicht hören uns ja auch irgendwelche Paketboten, irgendwelche Kurierfahrer gerade jetzt unterwegs bei den Auslieferungen, die irre viel zu tun haben. Also das Online-Geschäft brummt ohne Ende. Netflix natürlich brummt. Tesla, das finde ich interessant. Tesla schreibt irre gute Zahlen. Ja. Elon Musk, hast du das übrigens mitbekommen? Elon Musk?
Was denn?
Der hat einen Wutanfall bekommen. Da gab es irgendeine Telco. Da waren auch andere Größen, zum Beispiel Mark Zuckerberg und so weiter waren da beteiligt. Und der ist irgendwie wütend geworden über die Corona-Beschränkung und hat dann irgendwie in diesem Wutanfall gesagt, Corona-Beschränkungen sind faschistisch. Ja, oh. Man kann, ja, faschistisch hat er gesagt, man kann Leute, die Angst haben oder krank sind, nicht zwingen rauszugehen, logisch nicht, aber den Leuten zu sagen, dass sie ihr Haus nicht verlassen dürfen, das ist nicht demokratisch, das ist faschistisch, hat er gesagt, faschistisch. Elon Musk und ja, hat sich damit, ja, glaube ich, so in der Community, sind ja viele Leute, die jetzt, so Tesla sind ja viele jetzt progressive Menschen, die sagen, na, ob er sich das gut überlegt hat. Dort. Mark Zuckerberg übrigens ist wieder der gegenteiligen Meinung. Der sagt, dass er sich Sorgen macht darüber, dass die Lockerungen zu früh kommen.
Das ist aber interessant, weil ja. Mark Zuckerberg hat mit Facebook ja auch zugelegt. Also Facebook hat enorme Gewinnsteigerungen jetzt auch wieder gehabt. Am Anfang war es wohl schwierig, weil die Werbung ja nicht so gut lief, aber immer mehr Menschen benutzen wieder Facebook. Und das ist, Facebook finde ich jetzt auch, vor ein paar Tagen fand ich es noch echt gut, dass auch so alte Freunde sah man wieder ein paar Sachen von und so. Aber inzwischen macht es mir auch wieder Angst, weil ich lese jetzt auch, das, was du jetzt eben meinst von Elon Musk, dass die These, die ist auch bei einigen anderen so unterwegs, die sehr um ihre Grundrechte fürchten. Da muss man auch drüber diskutieren. Aber da habe ich das Gefühl, die möchten sofort auf die Straße gehen und demonstrieren. Ja. Wo ich mir dann auch denke, mein Gott, aber ihr habt doch immer noch die Möglichkeit, euren ganzen Quatsch, eure blödsinnigen Ideen, die ihr habt, immer noch bei Facebook und Instagram zu posten. Mhm. Also ich meine, wann waren die das letzte Mal bei einer Grundrechte-Demonstration auf der Straße? Plötzlich entdecken sie das alle für sich, dass da ihr Demonstrationsrecht eingeschränkt ist, anstatt das jetzt irgendwie abzuwägen gegen das gesamte Risiko, das wir alle haben, aber gut, da hat jeder unterschiedliche Ansichten.
Ne? Auch ein Thema diese Woche, wir haben uns zu diesem Thema wirklich gezofft in der Sendung. Also der Michael, der Michael Klein und meine Wenigkeit, wir machen ja, also für alle neue Podcast-Hörer, ja, wir müssen ja jetzt, Mensch, wir gehören ja jetzt zu den Top-Podcasts, Michael, ja, wegen unserer Altherrenwitze. Deswegen müssen wir vielleicht auch die Neuhörer begrüßen und denen kurz erklären. Wir machen gemeinsam eine Radiosendung, eine Morgensendung und Michael Klein ist eigentlich unser Meteorologe dort. Und in dieser Woche haben wir uns mal an einem Punkt regelrecht gezopft. Und daraufhin haben wir unheimlich viele Hörer Zuschriften bekommen. Ach, also ernsthaft? Zuschrift hat man früher gesagt, also E-Mails, also ganz viele E-Mails. Weil ich hatte die These vertreten, was heißt die These? Nee, ich habe einfach gesagt, die Kommunikation der Bundesregierung zum Thema Corona ist einfach unterirdisch. Weil ja jetzt diese ganzen Diskussionen aufkommen, mehr Lockerungen, jeder traut sich da aus der Deckung, egal ob aus den Lagern der Opposition, selbst aus den eigenen Reihen, ja, das so Politiker sagen, ach, wir müssen schneller lockern und schneller öffnen. Und du hörst es ja gerade, was gesagt, bei Facebook, jeden Tag liest man da irgendwas und die Regierung will uns zugrunde richten und es ist eine furchtbare Politik, die die machen und unsere Enkelkinder werden noch mit dem Kopf schütteln, wie wir alle darauf reingefallen sind, jetzt diese Beschränkungen hinzunehmen in der Wirtschaft, im sozialen Umfeld. Und daraufhin hatte ich gesagt, dass ich eben die Kommunikation der Regierung so unterirdisch finde, weil man eben dann eigentlich als Regierung mal klipp und klar sagen müsste, wo wir eigentlich uns befinden, was eigentlich gerade Fakt ist. Und der Fakt ist ja eben, also würde die Kanzlerin sich hinstellen und sagen, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, dann haben wir zu Weihnachten 200.000 Tote in Deutschland und möglicherweise in einem Jahr 1 Million Tote und wir dürfen, keine Ahnung, zu Weihnachten alle überhaupt nicht mehr das Haus verlassen, dann würde es wahrscheinlich das letzte Hörnchen auch noch verstehen, was hier gerade passiert und warum das gerade passiert. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass sie so ein bisschen rumdrucksen mit irgendwelchen Reproduktionszahlen und ja und unter 1 und 0,7 und dann doch wieder 1,1 und Robert-Koch-Institut und wie funktioniert die Erhebung und so weiter und so fort. Und das erschließt sich dann eben vielen Leuten nicht mehr, dass das zur Folge hat, wie extrem eingeschränkt wir zurzeit alle sind. Ja, also sowohl im sozialen als auch im wirtschaftlichen Bereich. Und da hätte ich mir zum Beispiel mehr Klarheit von der Regierung gewünscht, die dann wirklich ab und zu auch mal ganz emotional sagt, pass auf Leute, also wenn wir uns hier nicht an bestimmte Regeln halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch riesig groß, dass wir hier Hunderttausende Tote auch in Deutschland haben. Dass jeder, keine Ahnung, im Familienkreis, im Bekanntenkreis dann definitiv jemanden haben wird, der an Corona gestorben ist. Und das ist, glaube ich, den Leuten nicht bewusst. Oder im Umkehrschluss, wenn diese Gefahr nicht so groß ist, also wenn das doch alles relativ überschaubar ist, dann machen ja diese ganzen Beschränkungen auch keinen Sinn. Und da wisst ihr noch, da haben wir uns dann total gestritten über dieses Thema.
Ja, wir haben uns, aber glaube ich, ja eigentlich
obwohl wir eigentlich übereinstimmen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Wir haben, glaube ich, aneinander vorbeigeredet. Ja, beziehungsweise du hattest unheimlich lange ausgeholt, sodass ich dann irgendwie irgendwann ansetzte und ja, aber nicht konkret auf dich eingegangen bin. Und das war das, wo wir uns dann sozusagen missverstanden haben, weil eigentlich gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Andererseits denke ich auch, ja, eigentlich sagen sie ja, Leute, Mensch, passt auf, wir laufen eigentlich hier in Deutschland gerade relativ gut, im Gegensatz zu anderen Ländern, guckt in die USA, guckt nach Spanien, ja, und so weiter. Das sagen so, ich sag mal, eine Bundeskanzlerin wird natürlich nicht sagen, schaut euch den Idioten von Johnson an, was der da verbockt hat. Der hat 20.000 Menschenleben mindestens auf dem Gewissen.
30 das, jetzt fast.
England ja, hat richtig. Jetzt fast 30. Ja. Das ist ja auch das Interessante. Ja. Übrigens, nur kurzer Exkurs. Die Länder zählen ja alle total bescheuert und unterschiedlich. Also deswegen sind diese Zahlen auch so extrem schlecht vergleichbar. In Belgien haben sie, glaube ich, fast jeden gezählt, der in einem Pflegeheim gestorben ist, egal warum, weshalb und so weiter. In Großbritannien haben sie die nicht gezählt, sondern nur die, die in den Krankenhäusern gestorben sind. Das haben sie jetzt heute, Stand 30. April oder beziehungsweise gestern, 29. geändert. Und deswegen schnellen die Zahlen plötzlich nach oben. Das ist halt alles sehr, sehr schwer vergleichbar. Aber deswegen, ich gebe dir ja völlig recht, dass also tatsächlich unsere Politiker da vielleicht etwas unemotional sind. Das kann man, glaube ich, auch Angela Merkel in ihren letzten Amtsjahren auch nicht mehr zutrauen, dass sie sich da komplett ändern würde. Was es auf der anderen Seite ja aber auch sehr besonnen macht. Würde die sich jetzt hinstellen und so emotional wie ein Donald Trump da irgendwelchen Schwachsinn erzählen oder auf den Tisch hauen, dann würden die vielleicht auch nicht diese Entscheidungen so rational treffen, wie sie es tun. Und ganz neutral betrachtet ist Deutschland damit ja bisher ganz gut durch diese Krise gekommen. Auf der anderen Seite, und jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder hinten an noch einen Schlenker dran mache, ich kann auch verstehen, dass viele Leute sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass wir auf Basis dieser Zahlen, dieser unsicheren Lage, dann solche Entscheidungen treffen, wie alle Restaurants dicht zu machen oder dass man selbst, wenn man Künstler ist zum Beispiel, keine Aufträge mehr hat, dass man als Restaurantbetreiber gezwungen ist zuzumachen, dass es einem finanziell wirklich das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern darüber steht und so weiter, dass dann man sich noch mehr fragt, als jemand, der schön sicher im Homeoffice sitzt und nebenbei mal die Katze streichelt, dass man dann sich noch mehr fragt, sag mal, treffen wir diese Entscheidung, trifft die Bundesregierung die Entscheidung wirklich rational oder ist es einfach eine Panik vor irgendeiner Form von Grippe? Genau. Das kann ich wirklich verstehen.
Ja, und das meine ich ja mit Kommunikation, dass man da vielleicht mal ein bisschen klarer werden müsste, wenn dem so ist, wenn es dafür tatsächlich belegbare, naja, hohe Wahrscheinlichkeiten gibt, sagen wir mal so, dann meines Erachtens müsste dann eben jemand aus der Regierung auch mal sagen, Leute, mit Verlaub, aber wir lassen uns jetzt nicht vor euch hertreiben, auch nicht vor irgendwelchen Oppositionspolitikern hertreiben. Der Fakt oder die hohe Wahrscheinlichkeit ist immer noch die, dass die Kacke richtig am Dampfen ist und dass es hier auch in Deutschland im Worst Case mehrere hunderttausend Tote geben kann aufgrund des Coronavirus. Und jetzt sind wir gleich schon wieder bei der nächsten Rubrik, nämlich schöner durch die Krise zu Hause mit unseren Streaming- und Buchtipps, die wir ja auch gerne in diesem Podcast unterbringen. Da haben wir uns überlegt, weil wir gerade eben ja schon gesagt haben, Netflix verdient sich gerade dumm und dusselig, Amazon verdient sich dumm und dusselig. Also dort bitte nichts streamen, die sind reich genug im Moment. Geht einfach mal dorthin zu den Möglichkeiten, die ohnehin schon bezahlt sind von euch, nämlich zum Beispiel durch die GEZ-Gebühr abgedeckt. Geht mal auf die ARD-Mediathek, dort gibt es immer noch die Getriebenen. Über die Getriebenen haben wir hier im Podcast noch gar nicht gesprochen. Das heißt, für alle, die es noch nicht wissen, um es kurz zusammenzufassen, es geht im Grunde genommen in anderthalb Stunden in Spielfilmformat, aber auch mit durchaus dokumentarischen Elementen um das Jahr 2015, um die Flüchtlinge. Um den Zeitpunkt, um den Sommer 2015, wo dann zum Beispiel der berühmte Satz gefallen ist von Angela Merkel, wir schaffen das. Also ja, wo die Flüchtlinge dann kamen aus Italien beziehungsweise dann aus Ungarn nach über Österreich nach Deutschland. Und auch da sehe ich in diesem Film, wenn das wirklich so sich so oder ähnlich abgespielt hat, wie das da dargestellt wird und vieles tatsächlich bezieht sich ja auf Fakten, wenn sich das wirklich so abgespielt hat, auch da wieder so ein extremes Kommunikationsdefizit. Da gibt's nämlich eine tolle Szene, da halten die an der Autobahn an, weil die Kanzlerin dringend telefonieren muss und hat irgendwie eine Telefonschalte mit anderen Ministerpräsidenten und will vorher mit Horst Seehofer nochmal alleine sprechen. Horst Seehofer, damals 2015, meines Erachtens noch bayerischer Ministerpräsident. Mhm, richtig. Und sie sagt dann total leidenschaftlich, weil Horst Seehofer hat natürlich die ganze Zeit gesagt, Angela, wir müssen die Grenzen zumachen und das geht nicht und wir müssen hier tatsächlich was tun, wir dürfen die ja nicht reinlassen. Und sie sagt total emotional, Horst, wie stellst du dir das vor? Wie soll denn das gehen? Willst du wirklich, dass im Jahr 2015 deutsche Soldaten mit Pistolen, mit Gewehren an der deutsch-österreichischen Grenze stehen und dort Leute wegschicken, im Zweifel, wenn du es nicht anders durchsetzen kannst, auch auf Leute schießen? Horst, wie stellst du dir das? Und sie sagt das total emotional. Und da hat man, in dem Moment hat man auch verstanden, was in ihr vorging, dass sie eben damals gesagt hat, wir lassen die Grenzen offen und wir lassen diese Leute rein und müssen dann gucken, was passiert. Also da hat man, so fand ich in diesem Moment, diesen Entscheidungsprozess so transparent gemacht mit diesen Worten: Horst, was sollen wir machen? Wir können doch die Leute nicht erschießen an der Grenze. Was sollen wir denn tun? Und wenn sie das einmal ihrem Volk so erklärt hätte, hätte sie meines Erachtens, keine Ahnung, 50% weniger Menschen gehabt, die sich dann offen gegen sie gestellt haben und die heute noch sagen, Angela Merkel hat völlig versagt damals in der Krise. Und ich glaube, diese Kommunikation hat eben damals auch nicht so eindeutig, so klar stattgefunden in dieser Flüchtlingskrise. Und da ist eben mein nächster Gedanke, wir geben so viel Geld für Berater aus. Diese Bundesregierung gibt Hunderte, das ist nicht übertrieben, Hunderte Millionen Euro für Berater aus. Ursula von der Leyen, als sie noch Verteidigungsministerin war, hat fast schon in krimineller Absicht, der man ja unterstellt, stellen kann, Handydaten löschen lassen und selber gelöscht, um dass sie keiner mehr dran kriegt in dieser Berateraffäre um das Bundesverteidigungsministerium. Also Scheuer, ähnliche Geschichten mit dieser Maut. Also es werden wirklich hunderte Millionen für Berater ausgegeben. Warum haben die so schlechte oder wahrscheinlich so, wie sie sich verhalten, gar keine Kommunikationsberater, die ihnen solche Sachen einfach mal vorhalten und sagen, ihr müsst ja einfach besser kommunizieren. Das ist so meine Frage oder meine Kritik an die Bundesregierung. Ja, ich bin jetzt keiner, der sagt, alles Mist, alles doof, alles, aber dass die da so schwachbrüstig agieren, das verstehe ich nicht.
Interessante finde ich ja, dass auch nach Wahlen immer die Politiker sagen, wir haben unsere Politik dem Wähler nicht vermitteln können. Heißt ja auf der einen Seite, wir konnten nicht kommunizieren, auf der anderen Seite, der Wähler war zu doof, es zu verstehen.
Ja.
Und es wird immer auf diese Kommunikationsprobleme bezogen, anstatt vielleicht auch mal zu analysieren, ob die Handlungen an und für sich vielleicht auch einfach dämlich waren. Das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite muss man eigentlich einfach sagen, Angela Merkel ist keine Menschenfischerin. Die ist niemand, die so begeistern kann wie ein Helmut Schmidt oder ein Schröder oder vielleicht auch ein Kohl. Das kann sie einfach nicht. Auf der anderen Seite hilft das ja wohl offenbar auch dabei, dass sie über manche Klippen drüber springt, weil sie nicht diese Animositäten hat, wie vielleicht Männer in der Politik sie eher haben. Aber sie hat ja zum Beispiel, das ist ja auch die Frage in dieser Dokumentation, in diesem Spielfilm, ob die Szene tatsächlich so passiert ist. Das wissen wir ja alle nicht. Es war ja keine Kamera dabei, sondern die Autoren haben das so reingedichtet, dass sie da so emotional wurde. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man weiß ja von Angela Merkel zum Beispiel, dass sie einen unglaublichen Humor haben muss und zum Beispiel auch unheimlich gerne Leute nachmacht, was sie aber in der Öffentlichkeit nie tut.
Tatsächlich.
Also alle, die mit ihr zusammenarbeiten, sagen, das ist eine total herzliche, eine sehr, sehr lustige Frau, aber das lässt sie nach außen hin nicht zeigen. Das heißt, sie würde sich aber auch nicht hinstellen und anfangen zu weinen und zu sagen, Leute, wir können doch nicht an der Grenze Kinder erschießen. So, und das ist natürlich die Gratwanderung, dass sie wahrscheinlich dieses preußische Pflichtbewusstsein hat, wie man immer unterstellt, dass sie sagt, ich diene hier diesem Land und das ist mein Job, ich muss das und das so und so vermitteln. Aber wahrscheinlich würde es in solchen Situationen dann doch eher helfen, wenn sie da wirklich mal emotional werden
würde und
mehr Leute damit erreichen würde.
Zum Beispiel Boris Palmer, grüner Oberbürgermeister in Tübingen, klare Botschaften kommen an und seine klare Botschaft, wir retten in Deutschland Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot werden.
Ist nett, oder? Macht ihn sehr, sehr sympathisch.
Das ist nicht lustig, ne?
Aber auch eine klare Botschaft wäre gewesen, mein Gott, wir hätten es fast geschafft, wir hätten Boris Palmer vergessen.
Ja.
Im halben Jahr hätten wir Boris Palmer vergessen, aber nein, er hat sich nochmal selbst gerettet und steht wieder mittendrin im Diskurs.
Ja, genau. Ja, also nochmal, wir retten in Deutschland Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.
Aber das ist das Interessante, dass man versucht, dieses Virus, die Auswirkungen ja irgendwie zu begreifen als Mensch. Das ist ja völlig normal, dass wir irgendwie wollen, das einzuordnen, diese Gefahr. Das machen die einen dadurch, dass sie sagen, das Virus gibt's gar nicht, sondern das kommt alles von den 5G-Sendemasten, die aufgebaut werden. Gibt's ja lustige Verschwörungstheorien, sodass
in Großbritannien... Die abgefackelt werden.
Ja, die in Großbritannien abgebrannt werden.
In den Niederlanden glaube ich auch. dort haben auch schon Funkmasten gebrannt, weil die angeblich am Virus schuld sind, also beziehungsweise an den vielen kranken Menschen dort und ja, toten Menschen.
Da gibt's ja die lustigsten Theorien, was heißt lustigsten, die traurigsten Theorien, die alle kursieren. Letzte Woche haben wir ja auch schon drüber geredet, hier Xavier Naidoo mit seinen Geschichten, die er da im Kopf hat und die Stimmen, die er da hört. Also das
habe ich übrigens ein Video gesehen jetzt mit ihm. Ich war ja immer nur so auf Informationen aus zweiter Hand angewiesen, weil ich mich damit nie beschäftigt habe. Habe ich in dieser Woche mal geguckt und ich persönlich, also meine persönliche Meinung, man kann den überhaupt nicht ernst nehmen. Völlig zugedröhnt. Ja. Also ich bin der Meinung, der hat sich entweder mit Crystal Meth oder mit Kokain oder was, also der hat sich völlig die Birne abgeschossen und den kann man nicht mehr wirklich ernst nehmen. Also ich glaube, jeder Satz über Xavier Naidoo im Zusammenhang mit irgendwelchen ernsthaften Themen erübrigt sich von selbst, weil der Typ ist einfach durch. Also wirklich richtig, also mit Verlaub, schlimm eigentlich. Also ich glaube, der müsste sofort einen Kaltentzug machen und erstmal ein paar Monate in irgendeine Klinik und dann vielleicht wieder. Aber was ich da gesehen habe, das war schon unterirdisch. Okay, also ja, Haken dran. Haken an Xavier Naidoo.
Ja, wollte ich nochmal loswerden. Er hat halt immer noch diese Öffentlichkeit und es gibt, das ist ja das Schlimme. Ja. Früher hätte er so seine Gedanken irgendwie in seinem Freundeskreis verbreitet. Dann hätte die eine Hälfte gesagt, hör mal, du hast sie nicht alle, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und die andere Hälfte hätte gesagt, ja, Xavier, oh, interessant, muss ich mich auch mal mit beschäftigen. So, und jetzt hat man natürlich diese Reichweite als Star und kann damit Menschen erreichen und plötzlich hören Leute von diesen doch sehr merkwürdigen Theorien, die vorher im Leben nie was davon mitbekommen hätten, ne? Und ja, da ist er halt, was ich wirklich an der Geschichte schlimm finde, ist, dass RTL ihn zu Deutschland sucht den Superstar wieder so rausgeholt hatte, nachdem man ja vorher schon wusste, dass dieser Mensch sehr, sehr merkwürdig tickt. Das hätte eigentlich in der Verantwortung von RTL nicht passieren dürfen.
Ach, vielleicht ist es gerade deshalb passiert. Vielleicht haben sie sich gerade gewünscht, Mensch, lass da mal einen richtigen Skandal passieren und dann stehen wir wieder, so wie mit Flori Silbereisen. Das war ja nun auch ein ganz großer Deal, ein Coup, wie man sagt. Ja, wir Fernsehleute sagen ja, ein großer Coup, ein ganz großer Wurf. Und vielleicht haben die wirklich auch gehofft, dass es so den großen Skandal gibt und dass dann DSDS einfach wieder so ein bisschen in den Schlagzeilen nach vorne rückt. Weißt du? Also, dass sie ganz bewusst jemanden nehmen, von dem sie wissen, das ist eigentlich auf Sand gebaut, das Thema. Aber wenn das Ding dann zum Einstürzen kommt, dann gibt's mal richtig schöne Publicity. Und ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, Himmels Willen, ich kann es nicht sagen. Bedenken über Bedenken, das ist ja auch der Titel heute, siehst du, wir haben noch gar keinen Titel für unseren Podcast heute. Blanke Bedenken, das finde ich sehr schön, weil wir gebärden uns ja jetzt ja auch gerade als Bedenkenträger, aber blanke Bedenken, das waren die Hausärzte in dieser Woche. Die Hausärzte haben sich nackt fotografiert und diese Fotos auch veröffentlicht, ganz viele in Deutschland. Und auch das wieder natürlich mit dem ernsten Hintergrund, Corona-Hintergrund, weil eben immer noch keine oder nicht genügend Schutzausrüstung bei den Arztpraxen angekommen ist. Und deswegen blanke Bedenken, nackte Hausärzte und Hausärztinnen, Land auf, Land ab. Sehr schöne Aktion. Hat auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt.
Ja, und da sind wir wieder bei den Beratern, wenn du eben ja hier Ursula von der Leyen und so weiter erwähnt hast, dass die Bundesregierung doch jetzt Masken, Schutzausrüstung und so weiter einkauft international und das erstmal nicht geklappt hat. Man hat es dem Zoll gegeben und dem Beschaffungsamt der Bundeswehr und dann lief das so ein, zwei Wochen überhaupt gar nicht. Die kriegten das nicht auf die Reihe, so dass man hinterher dann extern Berater dazu nehmen musste und Leute aus der Wirtschaft geholt hat, weil man auch gesagt hat, normalerweise läuft das ja so, das muss ja alles seinen geordneten Behörden Gang gehen, da wird eine Ausschreibung gemacht, dann kommen Angebote rein, die müssen abgewogen werden und so weiter. Und das geht alles in so einer Krise nicht. Und das haben die Behörden nicht hinbekommen. Und dann hat man das wirklich komplett umgeswitcht und Jens Spahn und so weiter haben es zu sich geholt und plötzlich im Hauruck-Verfahren geht es dann irgendwie doch. Allerdings auch mit Effekten wie der Söder hat sich doch fotografieren lassen, hier mit Andi Scheuer, warum auch immer war Andi Scheuer mal wieder mit dabei, standen sie am Flughafen, die Paletten und der kamen mit der Schutzausrüstung und hinterher stellt sich raus, alles Schrott.
Alles Schrott, genau. Naja. Ja, die Behörden, das ist, aber guck mal, das ist so eine ermutigende Nachricht, auch in dieser Woche, der Hauptstadtflughafen darf öffnen. Ja. Er hat jetzt offiziell die Genehmigung, also vor ein paar Wochen ist ja der TÜV schon derjenige, wenn sie gesagt hat, okay, wir winken durch, das ist jetzt alles in Ordnung und jetzt hat wohl auch der Landkreis dort, weiß nicht, frag mich nicht, Brandenburg, keine Ahnung, wie die heißen, also die haben wohl jetzt offiziell auch das Go gegeben, das heißt, der Hauptstadtflughafen darf öffnen, es wird wohl Oktober, auch wenn bis dahin vielleicht immer noch nichts fliegen darf. Wie lange hat das jetzt gebraucht? Ich glaube, vor 8 Jahren wollten die schon eröffnen. Ich glaube, 2012 wäre das erste Eröffnungsdatum, der erste Eröffnungstermin gewesen.
Moment, man stand 3 Wochen vor der Eröffnung. Die haben da bis 3 Wochen vorher haben die immer noch verkauft. So, dann und dann ist unser Eröffnungstermin. So, ja, kommen Sie bitte alle zur Feier.
Ach du Scheiße. Und dann haben die jetzt nochmal 8 Jahre gebraucht, um das nachzubessern. Mhm. Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Das ist großartig. Also wenn man sich das überlegt. Und jetzt, also ich meine, das ist ja, das sind auch so diese Momente dieser Krise, wo man ja eigentlich dann ja sich klammheimlich in die Armbeuge lachen muss. Ja. Weil dann kommt tatsächlich diese Eröffnung zu einer Zeit, wo die gesamte Branche am Boden liegt und kaputt ist. Und dann heißt es so, aber jetzt wären wir bereit.
Ja, genau. Und die wollten, vielleicht wollten sie sich auch nicht blamieren. Elon Musk, der baut ja jetzt dort quasi um die Ecke auch sein Tesla-Werk in Berlin. Und der hat wohl, das ist auch eine Nachricht von dieser Woche, also hier der Mann vorhin hier, diese Corona-Beschränkungen sind faschistisch und so weiter. Der hat überwiesen, 43 Millionen hat das Grundstück gekostet, das er sich dort gekauft hat. Und der hat überwiesen ans Land Brandenburg, 43 Millionen für... Ich meine 300 Hektar, also schon ein relativ großes Stück Land, was er sich da
verkauft hat. Für Hektar in Brandenburg, das muss man mit dazu sagen.
Ja, gut, okay. Also vielleicht haben die sich da einfach unter Druck gesetzt gefühlt und dachten, okay, wenn wir jetzt noch ein Jahr warten mit dem Hauptstadtflughafen, dann ist er dort mit seiner Fabrik fertig, mit seiner Tesla-Fabrik und wir sind noch mehr blamiert.
Ja, dann baut der irgendwann noch Flugzeuge, genau. Raketen macht er ja eh schon oder schickt Satelliten ins All, der baut Autos, nicht, dass er plötzlich noch Flugzeuge macht und dann haben wir die Konkurrenz direkt vor der Hütte hier stehen, ja.
Wir sind bei den Streaming-Tipps gewesen, also die Getriebenen, durchaus zu empfehlen. Ich habe es vor ein paar Wochen schon gesehen, du erst in dieser Woche.
Richtig.
Also auf der, beziehungsweise in der Mediathek der ARD, die Getriebenen. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Stück Geschichte, meiner Meinung nach gut aufbereitet. Vor allen Dingen auch, wie die Darsteller gefunden haben. Also der Altmaier sieht tatsächlich aus wie der Altmaier. Die Kanzlerin unheimlich gut getroffen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Schauspielerin heißt. Was frevelhaft ist, weil ich die wirklich gut fand oder gut finde, wie es so dargestellt hat.
Also es geht ja da auch nicht um Doppeltgänger. Die sollen ja nicht eins zu eins so aussehen, sondern man soll sich so ein bisschen reindenken können. Richtig, bei manchen fällt das ein bisschen schwer. Ich fand interessant bei der ganzen Geschichte, dass die Sigmar Gabriel als so einen Intriganten da immer gemacht hat, der immer nur überlegt hat, wie können wir der Kanzlerin schaden, wie schaffen wir es, dass wir als SPD dann hinterher besser dastehen bei der nächsten Wahl.
Genau, wie ein Kobold. Da muss er in der Ecke saßen und so.
So bösartig.
Ja, so bösartig, richtig. So ein bösartiger Kobold. Und der Söder hieß Lappen, heißt Lappen unter seinen Parteifreunden, ja. Also das heißt, in der CSU gab es ja damals, war ja so die Zeit, als der Söder dann gerne Ministerpräsident werden wollte, der Bayern und natürlich auch Parteichef. Ja, Parteichef wollte auch werden. Und hat das Ganze natürlich dann auch hintertrieben und war so intrigant und so schmierig und so ein falscher 50er. Und er hieß unter Parteikollegen, sicherlich jetzt nicht unter den Parteifreunden von ihm, sondern unter den Parteikollegen, der Dobrindt zum Beispiel, der hat ihn Lappen genannt. Der Seehofer auch, der Lappen. Was gibt's Neues vom Lappen? Und damit war Markus Söder gemeint.
Böse, ne?
Der Lappen,
böse. Was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist in dem Zusammenhang, man vergisst ja so schnell auch solche Sachen, dass Thomas de Maizière ja damals der Innenminister war, auch sehr kritisiert wurde von der CSU und dann nach den Bundestagswahlen fing ja diese ganz große Rochade an, alle Posten wurden getauscht, der Seehofer musste aus Bayern weg, weil der Lappen seinen Posten kriegte, also sprich der Söder war Ministerpräsident, der Seehofer müsste irgendwie gerettet werden, also wurde der Seehofer plötzlich Innenminister und dann war Thomas de Maizière war die Schachfigur, die einfach wirklich völlig vom Brett
fiel. Der war weg.
Obwohl man den ja eigentlich auch gerade in dieser Doku, in diesem Spielfilm, immer als so auch sehr gewissenhaften Parteiarbeiter gesehen hat. Ne? Aber nein,
aber doch, die Kanzlerin muss den opfern. Der auch viele Fehler gemacht hat und der krank war. Ja, also richtig. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Dem haben die Filmemacher in die Getriebenen so eine richtig blöde, richtig nachhaltige Sommergrippe angedichtet. Mhm. Oder eben...
Also das war wohl
vielleicht
damals.
Vielleicht war es auch so. Ja, und du hast recht. Ich habe nämlich dann auch noch gedacht, Thomas de Maizière steht mit einem Bein in Sachsen, hat seinen Wahlkreis auch in Sachsen, in Meißen. Und ich hätte gedacht, nach dem Rückzug von Tillich, dass er Ministerpräsident wird. Aber nicht mal das. Also dann kam ja der relativ junge und unerfahrene Michael Kretschmer. Und ich hätte damals gedacht, de Maizière wird's. Aber wie du sagst, völlig geopfert, wer weiß, was da lief, völlig in der Versenkung verschwunden.
Aber de Maizière ist, glaube ich, auch so, das ist auch so ähnlich wie Merkel, das ist auch kein Menschenfischer. Das ist auch niemand, den du auf den Marktplatz stellen kannst und plötzlich kommen begeistert 100.000 von Menschen und schreien, den wollen wir als Kanzler haben. Sondern dem würde ich auch Haus und Hof anvertrauen, ehrlich gesagt. Und das genauso wie bei der Merkel hätte ich nicht das Problem, der meine Bank-PIN zum Beispiel zu geben. Aber du willst, glaube ich, nicht unbedingt sie als beste Freunde haben und abends ein Bier mit denen trinken gehen. Obwohl, wenn die Kanzlerin dann plötzlich den Söder nachmacht, so, dann wäre es bestimmt ein lustiger Abend.
hör mal, der Lappen, ja. Der klingt so.
Ja, also die Getriebenen, hast du noch irgendwas? Also ich habe noch ein schönes Buch. Also ich habe jetzt diesen dicken Wälzer, den ich beim vorletzten Podcast empfohlen hatte, den habe ich jetzt durch.
Und jetzt kannst du nicht mehr empfehlen oder bleibst du dabei?
Doch, ich bleib dabei. 4321 von Paul Auster. Ja. Großes Buch, großartig. Bleibt bei der Empfehlung. Letztes Mal, glaube ich, war es der Augustus, das war auch schon was Historisches. Ich weiß auch nicht, also es ist jetzt ehrlich gesagt Zufall, dass ich wieder an so einem historischen Roman bin. Und zwar Titus Müller, Die goldenen Jahre des Franz Tausend. Also das ist in dem Fall ein relativ neues Buch, ein relativ neuer Titel. Aber die Geschichte geht eben zurück auf die goldenen Jahre, auf die 20er und 30er. Weißt du, wer Franz Tausend war?
Nee, kenn ich
nicht. Total spannend. Der hat in den 20er und 30ern, also kurz vor der Machtergreifung Hitlers, so die Großindustriellen des im Deutschen Reich, aber eher so die Rechtsorientierten, die hat er total verarscht, und zwar mit der Behauptung, er kann Gold machen.
Ach,
er kann quasi aus normalem Metall Gold herstellen. Was? Das muss man gleich dazu sagen. Die waren also damals nicht alle völlig verblödet. Zum Beispiel jemand wie Mannesmann oder so, der als ein Beispiel, was da erwähnt wird, drauf reingefallen ist und dem Hunderttausende von Reichsmark gegeben haben, was ja damals unvorstellbar viel Geld war. Und das war wohl aber eine Zeit so in den 20ern, also so in der Jahrhundertwende damals, wo ganz viele Leute auch wohl relativ seriöse Wissenschaftler an solchen Verfahren gearbeitet haben. Also man glaubte damals wirklich noch, dass es chemisch irgendwie möglich sein könnte, Gold aus Wasser und, keine Ahnung, aus Meerwasser etc. zu gewinnen. Und deswegen war das relativ verbreitet und deswegen war es nicht ganz so abstrus, als dieser Franz Tausend gesagt hat, er ist Chemiker und kann Gold machen. Und er hat also wirklich irre vielen Großindustriellen ganz viel Geld aus der Tasche gezogen, hat Schlösser besessen, riesengroße Villen, war eigentlich ein armer Mann, der aus ganz einfachen Verhältnissen kam. Eine ganz zentrale Rolle spielte auch dieser erste Weltkriegsgeneral Ludendorff, der ja auch sehr, sehr rechts eingestellt war. Und diese Leute hat er alle abgezockt, dieser Franz Tausend. Und das wird sehr schön erzählt, parallel dazu eine Geschichte von Thomas Mann. Warum Thomas Mann, der ja mit diesem Franz Tausend jetzt nicht direkt was zu tun hatte, aber als der so über diese Geschichte gestolpert ist, kam der dann zu seinem Felix Krull. Ja, das war was ja auch ein Hochstapler war. Also das ist jetzt nochmal ganz kurz auszugsweise ein spannendes Buch, finde ich. Titus Müller, Die goldenen Jahre des Franz Tausend. Wer sich so ein bisschen für die 20er und 30er Jahre interessiert, also so damals in Deutschland ein bisschen geschichtsinteressiert ist, für den kann ich das Buch wirklich wärmstens empfehlen. Es gibt da noch so ein bisschen eine konstruierte Liebesgeschichte. Also es gibt einen Kriminalkommissar, der das Ganze dann mal ein bisschen genauer beleuchtet und das auch aufdeckt. Ja, da merkt man, dass der Titus Müller jetzt so mit, ja, damit kann er nicht so umgehen, war mein Eindruck jetzt so mit einer Liebesgeschichte und so weiter. Das wirkte alles ein bisschen steif, ein bisschen konstruiert. Aber alles, was der so historisch verwebt und da so als eine Geschichte dann zusammenfügt, das hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu arrogant, aber durchaus jetzt so in der Krisenzeit, wenn man sagt, Mensch, ich setze mich mal einen halben Tag in den Garten und lese was Interessantes. Die goldenen Jahre des Franz Tausend von Titus Müller, kann ich sehr empfehlen.
Interessant. Dass die goldenen 20er, also die 1920er, die goldenen Jahre waren. Und wenn man jetzt mal in die Geschichte zurückguckt, was war davor? Da war der Erste Weltkrieg, ne, bis 1918. Ja. Da war die spanische Grippe.
Ja.
Die Millionen Menschen weltweit ausgerottet, also vom Planeten gefegt hat sozusagen. Und interessant, also Gott sei Dank, den Weltkrieg haben wir nicht gehabt, aber wir haben wieder eine Pandemie.
Und eine ja, fast schon jetzt im Ansatz existierende Weltwirtschaftskrise.
Richtig, absolut.
29.
Ja, die, also kam, 19, die kam 29 dann damals.
Ja, genau.
Aber vielleicht ist ja mit dem Aufschwung, so als kleiner Hoffnungsschimmer, vielleicht kommen ja dann doch noch ein paar goldene 20er hinterher. Also im Moment sieht es alles nicht danach aus, aber ja.
Ja, Geschichte wiederholt sich. Was noch interessant ist, Entschuldigung, halt deinen Gedanken fest, was noch interessant ist. Das fand ich spannend. So als kleine philosophische, wie sagt man, also als kleiner philosophischer Bonus, die haben den relativ schwer rangekriegt, diesen Franz Tausend. Wisst ihr warum?
Nee.
Weil sich dann von den Großindustriellen, die dem Geld gegeben haben, kaum jemand rausgewagt hat, als es dann um den Prozess ging, weil sich niemand blamieren wollte, dass er dem quasi schön Geld gegeben hat. Also die haben zwar Geld verloren, wollten sich dann aber nicht noch lächerlich machen, indem sie sagen, ja, ich bin auch drauf reingefallen. Und deswegen hatte der kaum Leute, die ihn angezeigt haben.
Das ist toll. Du musstest dir Sachen groß das machen. Das ist so wie Uwe Schneider damals. Nicht Uwe hieß er, nicht Uwe Schneider, Quatsch. Jürgen Schneider.
Uwe Schneider hieß mal unser Programmchef.
Richtig.
Hier. Der konnte aber Sachen auch groß machen.
Schöne Grüße, Uwe. Nee, ich meine tatsächlich hier diesen Baulöwen, der da seine Maschinen hatte und aber dann immer die Typenschilder ja ausgetauscht hat und dann angeblich tausende von Maschinen hatte, die so unter der Erde schnell Kabelkanäle verbohren konnten. Und in Wirklichkeit gab es von den Dingern nur eine Handvoll. Richtig. Und der hat aber Millionen Kredite von den Banken, vom Land bekommen und so weiter. Und
unfassbare Geschichte,
bis das aufgeploppt ist.
Der hat in Frankfurt an der Zentrale der Commerzbank, der hat dort bei der Commerzbank irgendwie, keine Ahnung, für ein Bauprojekt in Frankfurt, hat er, ich spinne jetzt mal, eine Summe von 10 Millionen sich geben lassen und hat gesagt, die Fläche des Einkaufszentrums, die er dort baut, beläuft sich auf 200.000 Quadratmeter. Und dieses Einkaufszentrum war wohl irgendwie von der Zentrale oder von dem Bürohaus, wo diese ganzen Verhandlungen geführt wurden, war die Baustelle irgendwie Luftlinie nur 200-300 Meter entfernt. Und dort stand ein ganz großes Schild, also so ein Bauschild halt, Bautafeln, wie das heißt, wo dann dran stand, bebaute Fläche oder dann quasi 80.000 Quadratmeter.
Ja, super.
Und den Bankern hat er 200.000 verkauft und deswegen eben den viel mehr Kredit bekommen, als dieses Objekt eigentlich hergegeben hätte. Und die haben es nicht gemerkt. Die Banker, die sind jeden Tag dran vorbeigelaufen, haben sich nicht gewundert, der hat doch was mit 200.000 Quadratmeter eingereicht und dort an der Bautafel steht 80, das hat keiner gemerkt. Also ja, du musst groß denken.
Du musst das riesig groß machen. Jetzt das Gegenbeispiel bei Freunden, die haben hier Hausfinanzierung, da war der Kreditvertrag, der Hypothekenvertrag ist ausgelaufen und dann gibt's ja diese Anschlussfinanzierung, muss gemacht werden. So, die Summe war auch nicht mehr so riesig groß und eigentlich vielleicht noch ein Viertel oder ein Drittel ein Viertel, 20% des Hauswertes sozusagen musste von der Bank nochmal geholt werden. So, und die Zinsen sind ja sowieso im Keller. Und dann hatten die hinterher, die Bank verdient an den Zinsen dieses Vertrages, ich glaube, 1.500 Euro. Da ging es da alles über einen Vermittler. Da musste dann 500 Euro kriegte noch der Vermittler. Die Bank verdient 1.000 Euro an diesem Vertrag. So, und im Gegensatz zu Herrn Schneider, wo nichts kontrolliert wurde, kommt dann eine Dame rausgefahren, die Bank war auch noch in der anderen Stadt, die musste erstmal eine halbe Stunde mit dem Auto fahren, dann kommt die an, fotografiert alles, die fotografiert im Keller die hinterste Ecke, die fotografiert unterm Dachgeschoss alles, das muss alles notiert werden und aufgeschrieben werden, weil die Banken solche Vorschriften haben, dass es wirklich alles abgesichert werden muss, wenn da ein Kredit gegeben wird, wie gesagt, für ein Haus, das der Bank im Zweifelsfall, wenn nicht gezahlt werden würde, gehört und sie kann es verkaufen und der Verkehrswert ist alles gesichert und so weiter und so fort. Aber nein, es muss hinterher nochmal alles dokumentiert werden. Und es kostet ein Schweinegeld, die Bank verdient daran überhaupt nichts. Aber einem Jürgen Schneider gibt man Millionen, obwohl die Zahlen von vorne bis hinten nicht stimmen.
Vielleicht haben sie damals daraus gelernt. Ist ja jetzt gerade auch in dieser Phase, wir haben es vorhin schon gesagt, die Wirtschaft rauscht gerade in den Keller. Es gibt ja nun unfassbar viele Förderprogramme der Bundesregierung beziehungsweise auch der Bank, der KfW-Bank. Und das ist so, ich habe gestern einen Bericht gesehen, die KfW übernimmt ja, wenn du jetzt als mittelständisches Unternehmen Sofortkredit brauchst, weil du deine Arbeitskräfte bezahlen musst, weil einfach laufende Kosten abzudecken sind und so weiter, übernimmt die KfW 90% und die Hausbank übernimmt nur noch 10%. Also das heißt, die Hausbank ist nur noch mit 10% im Risiko.
Ja.
Trotzdem musst du diesen Kredit eben nicht bei der KfW, sondern bei deiner Hausbank beantragen als Unternehmen. Und da hatten die ein Beispiel, irgend so ein Glasbauunternehmen, die hätten dringend irgendwie 2 Millionen, ist jetzt auch keine kleine Summe, aber die hatten ja trotzdem was dagegen zu setzen und so weiter. Und quasi 8 Millionen waren quasi von der KfW sofort genehmigt und es hing dann echt an den 200.000 Euro von der Hausbank, dass die jetzt seit Wochen, ich glaube, das ist jetzt seit 4 oder 6 Wochen, warten die auf die Auszahlung dieses Kredits und es passiert nichts. Weil die Hausbank eben da nochmal prüft und dort nochmal und sagt, und es kommt einfach nichts voran. Also
unfassbar. Aber weil du Glasfirma sagst, komme ich zu meinem nächsten Streaming-Tipp oder generell ist auch jetzt mal wieder Realität und nicht Fiktion, nicht die schöne bunte Welt, sondern auch in der ARD-Mediathek und zwar die Story im Ersten, Doku-Reihe, Reportage-Reihe, die ich großartig finde. Und da gab es jetzt vor 1,5 Wochen, glaube ich, den Jahrhundertdiebstahl in Dresden. Unser grünes Gewölbe. Hast du die per Zufall auch gesehen?
Habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, dass die jetzt überlegen, auch wieder aufmachen zu dürfen demnächst.
Ja.
Grünes Gewölbe, wo ich mir dann gedacht habe, Mensch, ihr habt doch immer offen.
Ja, ist doch gut durchlüftet, kann doch nichts passieren.
Eben,
aber tatsächlich ist es interessant, nochmal so ein bisschen später da nochmal drauf zu gucken, weil wir haben doch damals auch, wir haben doch rumgelästert, wie kann es sein, dass man da den Stahl eben aufsägt, die Stahlgitter und wie kann es sein, dass man eine Scheibe einschlägt und drin ist und warum haben wir nur diese wackeligen Kamerabilder, da ist jede Tankstelle, jeder Kiosk an der dieser Ecke ist besser gesichert und hat bessere Fahndungsfotos hinterher als das grüne Gewölbe, der Staatsschatz von Sachsen. Und das war jetzt ganz interessant. Also da sind so ein paar Sachen, wo man dahinter natürlich sagen muss, ja, okay, die haben tatsächlich ja Stahlgitter vor den Fenstern gehabt. Das waren allerdings die alten historischen. Also heutzutage hätte man einen ganz anderen Stahl, der wäre nicht so einfach schnell durchzuknipsen gewesen. Und da hat man sich damals natürlich entschieden, will man ein Gebäude haben, das da mitten in der Stadt steht, das ja sehr repräsentativ ist, direkt gegenüber der Semperoper und dem Zwinger, dass diese wunderschönen schmiedeeisernen Gitter vor dem Fenster hat, die historischen, oder will man die rausreißen und da hässliche neue Gitter draufsetzen? Das sind ja wirklich Entscheidungen, wo auch wir vielleicht gesagt hätten, auch bitte, lass doch mal die schönen Gitter da dran. Aber die haben zum Beispiel, und deswegen komme ich jetzt gerade drauf, weil du mit Glasfirma erwähntest, die hatten Glasscheiben auch in den Vitrinen. Die waren, wie hieß das so schön, das Wort? Die sind durchwurfsicher. Das heißt, du kannst nicht einfach einen Stein reinwerfen, dann ist das Ding offen, aber du kannst mit der Axt drauf reinhämmern und zack, nach kürzester Zeit bist du drin und kannst reingrapschen und die Juwelen rausnehmen. Da sind eben auch Glasfirmenexperten, die sagen, ja, mit unserer Glasscheibe hätten die eine halbe Stunde mit der Axt drauf reingehämmert und da wäre nichts passiert. Und dann war so schön, was ich großartig fand, dieser Vergleich. In Trier zum Beispiel wurde im Oktober letzten Jahres haben Menschen versucht, den historischen Goldschatz in Trier zu klauen, haben auf die Glasscheiben eingehämmert und die zersplitterten zwar, gingen aber nicht kaputt, die haben es nicht geschafft und sind dann schließlich unverrichteter Dinge geflüchtet, also konnten nichts mitnehmen. Und da gab es super Kamerabilder mit Infrarot und allem. Du konntest genau sehen, welche Kleidung sie hatten. Sie hatten hinterher Fahndungsaufrufe. Ich weiß nicht, ob sie die im Endeffekt geschnappt haben, aber du siehst auf den Kameras ganz exakt, wer das war. Und da war so super schön, deswegen, ich habe es mir extra rausgezogen, das hat so einen Unterhaltungswert. Die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch, die sagte dann hinterher im Januar irgendwann, ja, es ist richtig, also es wird so eine Sicherheitskonzeption wird ständig überprüft. Und es war so, dass die im grünen Gewölbe tatsächlich festgestellt haben im Laufe des Jahres, die Kameras, die wir da haben, die sind nicht mehr so ganz so modern. Die müssen ausgetauscht werden. Und das war tatsächlich jetzt für 2020 geplant. Mhm. Das hat man dann vorgezogen nach dem Diebstahl im grünen Gewölbe. Und sie sagte, Zitat jetzt, es ist richtig, dass man eine Sicherheitskonzeption ständig überprüft. Und genau das haben die Kunstsammlung gemacht, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kameratechnik erneuert werden muss. Auftrag ausgelöst, Auftrag umgesetzt und damit aus meiner Sicht dort auch ein Haken dran. Ist super, ne? Wenn man so im Nachhinein, also das hat die jetzt, nachdem das Ding ausgeraubt wurde, sagt die, Haken dran, haben wir doch gemacht, die Kameras sind jetzt neu, ist doch gut.
Unfassbar,
oder?
Unfassbar. Und das hat ja wohl, wird es immer noch so sein, sorry, das hat ja wohl im Monat irgendwie 200.000 bis 300.000 Euro im Monat, das Sicherheitskonzept, die Umsetzung damals, dieses alte Sicherheitskonzept, 200.000 bis 300.000 Euro pro Monat wurden ausgegeben für die Sicherheit des grünen Gewölbes.
Ja, dafür, dass es einen Sicherheitsdienst gibt, der im Zweifelsfall auch nichts machen kann.
Das wir darf, kennen. Ne? Ja. Verrückt, gut.
Also interessant jetzt nochmal so ein bisschen im Nachhinein zu gucken. Wie gesagt, die Geschichte der Fahndung läuft ja noch. Also Jahrhundertdiebstahl in Dresden ist in der Mediathek drin.
Sehr schön. Dann die Getriebenen auch in der Mediathek. Dann haben wir noch den Franz Tausend von Titus Müller. Gibt es im Buchhandel oder ich weiß gar nicht, ob es schon als E-Book gibt.
Das weiß ich E-Book gar. War das Wort, das du suchtest.
E-Book war das Wort. Siehste, Michael, es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Wir sind nämlich schon wieder bei fast einer Stunde. Und fast eine Stunde heißt, ich muss, ach so, das sollten wir ja nicht mehr sagen.
Nee, sag nicht, dass du jetzt
das war hier so, gerade. Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass ich immer nur eine Stunde aushalte, weil ich dann mal pullern muss, weil ich so viel trinke hier im Sender. Aber vielleicht noch ein, zwei Tipps. Wichtig, besorgt euch einen Friseurtermin. Es geht wieder los mit Friseuren und die dürfen aufmachen. Und wer jetzt kommt, kriegt vielleicht im Juni, Juli einen Termin. Das ist wichtig. Und genießt unbedingt den Frühling noch ein bisschen. Ich habe heute von dir, Micha, von unserem Wetterexperten einen wunderschönen Begriff gelernt, nämlich Petrichor. Ja, wer das noch nicht, oder auch, man kann es erweitern, der Petrichor-Flavor. Das ist so der Frühlingsduft nach einem Frühlingsregen, ja?
Ja, richtig, genau. Das ist, wenn es tagelang so richtig trocken war und das passiert dann zum Beispiel jetzt im Frühling, das passiert auch im Hochsommer und dann so der erste Regen reinkommt, teilweise sogar vor dem Regen kann man das riechen, wo manche Leute dann ja sagen, oh, ich merke, ich rieche, dass Regen kommt. Das ist keine Einbildung, sondern oftmals wird durch zum Beispiel starke Schauer und Gewitter schon Luft davor weggetrieben und dann wirbelt die vom Erdboden alles auf und man riecht dann schon in der Luft die Änderung, bevor der Regen selbst kommt. Und man weiß es nicht so hundertprozentig genau, man hat versucht, das zu untersuchen. Es kommt wahrscheinlich daher, dass die Regentropfen auf den Boden prallen und dann in der Luft einiges aufgewirbelt wird, auch kleine Luftblasen zerplatzen, die dann eben zum Beispiel die ätherischen Öle aus den Pflanzen, die auf dem Boden sich abgelagert haben, in die Atmosphäre, in die Luft wieder hereinwirbeln und dann zu uns in die Nasen.
Spannend. Petrichor. Petrichor. Vielleicht spüren Sie den auch in der Bremer Schweiz beim Golfverein auf ihrem neuen Lochplatz.
Aber ja, nur den Bremer, nicht den Niedersächsischen.
Nicht das den Niedersächsischen. Ist wieder verboten. Ja, blanke Bedenken. Bleibt wachsam. Ja. Passt auf euch auf. Bleibt gesund vor allen Dingen. Nochmal, unterstützt die lokale Wirtschaft. Ja, wir hatten ja über diese Plattform gesprochen, zum Beispiel von der 1 Energie. Das ist immer ein toller Ansatz. Gerade jetzt, wenn man vielleicht über das lange Feiertagswochenende jetzt nicht gleich weiß, was man alles machen soll, dann ja, kann man sich da ja mal ein bisschen betun, Micha.
Kann man machen. Oder macht nicht so einen Quatsch, wie das war diese Woche auch, dass in Schweden zum Beispiel ein Schwede den staatlich bekanntesten Virologen, also der Drosten von Schweden zum Beispiel, den hat er sich auf den Arm tätowieren lassen, weil er den so toll findet, den Anders Tegnell. Und ich weiß es nicht. Also kann jeder was tätowieren, was er will. Aber
uns nicht auf den Arm tätowieren, nee. Aber ihr könnt uns gerne empfehlen. Und wie sagt man das heutzutage? Teilen und was noch alles?
Teilen, rezensieren, bewerten, Sternchen geben und vor allem sprecht drüber.
Ja, wir sprechen uns dann morgen früh im Radio wieder. Oder gerne auch natürlich in der kommenden Woche hier bei der nächsten Folge.
Das kommt drauf an, wann ihr uns hört mit dem Morgen früh. Aber also fast immer.
Genießt den Petrichor und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.